Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Willkommen zur Plattform bei Radio Free FM auf der 102,6. Heute Nachmittag, willkommen alle da draußen, willkommen in Ulm und Neu-Ulm und so weiter drumherum. Unser heutiges Thema in der Plattform heute ist auch gleichzeitig das Thema einer Veranstaltung heute Abend im Rahmen der Ulmer Friedenswochen, nämlich die Nakba, arabisch die Katastrophe. Darüber unterhalten wir uns heute gleich mit zwei Gästen bei mir im Studio. Es sind nämlich hier Ingrid Rumpf vom Verein Flüchtlingskinder im Libanon e.V. aus Pfullingen, das liegt bei Reutlingen. Willkommen.
Gerne, danke.
Und bei mir im Studio ist auch Lothar Heuson vom Verein Ulmer Weltladen e.V., Mitorganisator der Ulmer Friedenswochen und auch hier im Radio kein Unbekannter. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Mein Name ist Matthias Glass und wer sich wundert, mich heute in der Plattform zu hören, ich mache heute die Vertretung für einen Kollegen, bin eingesprungen. Die Nakba, ein Thema aus dem komplexen Nahostkonflikt. Da muss man natürlich aufgrund der deutschen Geschichte mit Bedacht rangehen. Wir sind ja das Land, in dem der Holocaust geplant und auch durchgeführt wurde. Wir wollen damit bedacht rangehen, das machen wir selbstverständlich, das wissen wir. Frau Rumpf, der Verein Flüchtlingskinder im Libanon e.V., was macht der Verein genau? Was machen Sie in diesem Verein? Erzählen Sie gerne ein bisschen was über sich und den Verein.
Ja, gerne. Also wir gehen natürlich auch mit großem Bedacht an diese Thematik heran. Und zwar von Anfang an, als wir uns gegründet haben, das war im Prinzip Anfang 1995, es hatten zwei Reisen in den Libanon stattgefunden, im Jahr davor und in dem Jahr 1995. Und wir haben auf diesen Reisen die Situation in den palästinensischen Flüchtlingslagern kennengelernt. Auch die damalige Zerstörung noch in den überhaupt im Libanon, in Beirut, nach dem libanesischen Bürgerkrieg. Und wir haben die Situation der palästinensischen Flüchtlinge im Libanon in den Flüchtlingslagern erlebt. Wir haben unter anderem verschiedene Hilfsorganisationen kennengelernt, die dort eine sehr gute Sozialarbeit machen. Das war damals zur Zeit der Oslo-Verhandlungen. Und diese Flüchtlinge fühlten sich wirklich vergessen von der ganzen Welt, einschließlich ihrer eigenen, von Arafat und ihren eigenen Parteien. Und auch die Gelder, die sie zur Verfügung hatten, die schwanden und schmolzen. Und wir hatten das Gefühl, wir müssen da irgendetwas tun. Und es hat sich dann eben, es waren dann genug Leute da, die Interesse daran hatten. Und wir haben dann Ende 1995 den Verein gegründet, also fast Silvester war es, glaube ich. Und arbeiten jetzt seit 1996 für die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon und dort auch mit einer ganz bestimmten Organisation, immer derselben zusammen, die wir sehr gut kennen natürlich inzwischen, die eine sehr gute Sozialarbeit macht, Bildungsprojekte, medizinische Projekte, Freizeitprojekte, vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche und die auch nicht politisch festgelegt ist, das war uns parteipolitisch, das war uns auch wichtig. Und die auch ein ganz offenes Herangehen hat, so an Fragen Jungen und Mädchen, Männer und Frauen, Gleichbehandlung, also Genderfragen. Das hat uns alles sehr überzeugt und mit der arbeiten wir seitdem zusammen. Und diese Überzeugung, die hat sich auch über die Jahre absolut bestätigt. Wir haben also eine sehr gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und ja, unsere eine Aufgabe ist laut Satzung eben Projekte zu unterstützen in den palästinensischen Flüchtlingslagern. Und es geht logischerweise nicht, mit dem anderen Punkt der Satzung zu informieren über die Hintergründe der Situation der palästinensischen Flüchtlinge im Libanon und deren Geschichte. Und insofern hat bei uns natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, ich denke eigentlich in allen, eine Weltverein ist das natürlich auch essentiell, eine ganz große Bedeutung. Also wir sehen es schon als unsere Aufgabe hier in Deutschland, erstmal Wissen zu vermitteln über deren Situation, auch über deren geschichtliche Erfahrungen und Hintergründe, über ihre Traumata, über ihre Familiengeschichten und über das, wie sie sich halt selber also mit was sie sich identifizieren und was ihre Identität ausmacht. Und das sehen wir als unsere Aufgabe. Und diese Aufgabe versuchen wir nachzukommen. Und in dem Zusammenhang, das kann man vielleicht schon gleich jetzt mal einfügen, entstand eben 2008, 60 Jahre Nakba, Flucht und Vertreibung der Palästinenser, die Nakba-Ausstellung, die haben wir von unserem Verein erstellt. Und erfreulicherweise war die Volkshochschule Ulm die erste öffentliche Stätte, wo diese Ausstellung gezeigt werden konnte. Soweit mal ganz grob und kurz zusammengefasst zu unserer Arbeit.
Die Nakba-Ausstellung ging ja durch die Medien, auch Anfang dieses Jahres schon. Da werden wir sicherlich noch drauf kommen, auch dass sie in Ulm schon gezeigt wurde ganz früh. Ist ja durchaus auch ein interessanter Punkt. Lothar Heuson, die Nakba ist jetzt heute Abend auch Thema bei den Ulmer Friedenswochen. Wie kommen die Ulmer Friedenswochen zu diesem Thema?
Naja, es braucht ja immer Organisationen. Die Friedenswochen sind ja keine Organisation, die jetzt was organisieren würde. Also braucht man einzelne Organisationen innerhalb der Friedenswochen. Und der Verein Ulmer Weltladen, den ich ja auch unter anderem vertrete, ist ja schon seit diversen Jahren immer wieder mit diesem Thema unterwegs. In dem Sinne, wir haben Produkte innerhalb des Weltladens aus Palästina. Und wir haben uns auch immer als Menschenrechtsorganisation immer mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und insofern lag es nahe, wenn wir schon in Ulm im September, gesagt, seit diversen Jahren jetzt wieder Friedenswochen machen, nicht nur auf den europäischen Kriegsschauplatz, also Stichwort Ukraine, zu schauen, sondern natürlich auch die Augen aufzumachen, was noch über Europa hinaus in dieser Welt passiert. Und eine der unfriedlichsten Regionen dieser Welt seit Jahrzehnten ist die Region Palästina, ist der Nahe Osten. Und insofern lag es für uns nahe, als Ulmer Weltladen, als Verein Ulmer Weltladen, um es genauer zu sagen, tatsächlich auch initiativ zu werden, den Kontakt zu Ingrid Rumpf, die ich ja noch aus meinen Volkshochschulzeiten kenne, also von VH-Zeiten. Da haben wir dann gleich miteinander mal gesprochen und haben den heutigen Termin miteinander vereinbart, weil alle waren sich auch einig, dass man bei aller Problematik, die man in der Öffentlichkeit, wir werden vielleicht nachher noch drüber reden, den man in der Öffentlichkeit, wenn man so ein Thema aufgreift, dann auch erfahren kann und unter welchen Druck man da auch gerät. Aber für uns war es auch selbstverständlich, auch als Friedensgruppen selbstverständlich, dass wir auch in diesem Jahr an diesem Thema, das ja ein zentrales auch Menschenrechtsthema und ein Friedlosigkeitsthema ist, nicht vorbeikommen.
Ja, ein Thema des Krieges oder ja des extremen Unfriedens an der Stelle. Bevor wir zum Inhalt der Veranstaltung heute Abend auch kommen werden, frage ich mich natürlich jetzt auch noch der Verein für die Flüchtlingskinder im Libanon. Warum gerade der Libanon? Der Libanon als nördliches Nachbarland des Staates Israel. Es gibt ja noch weitere Nachbarländer mit Flüchtlingslagern, beispielsweise Jordanien, Syrien. Warum gerade der Libanon?
Also ich denke, das ist einfach die ganz persönliche Entwicklungsgeschichte bei vielen oder bei allen aus unserem Verein. Also ich komme ursprünglich aus der Friedensarbeit und dann später aus der Asylarbeit. Und wir hatten in Fullingen einfach zufällig, das wurde damals nach Ländern verteilt, sehr viele Libanesen als Flüchtlinge, Familien und einzeljunge Männer als Einzelpersonen. Und ich wurde irgendwie zuständig für die Betreuung dieser Libanesen, also nicht Palästinenser. Und ich fand das Land dermaßen spannend und überhaupt diese Geschichte da im Nahen Osten, aber auch das Land selber zunächst mit seinen verschiedenen Religionsgruppen, dass ich gesagt habe, wenn mal jemand in den Libanon fährt, dann fahre ich mit. Und das war halt 1994 das erste Mal. Also das war noch gar nicht mit Fokus auf Palästinenser, sondern das war, und auch nicht mit Fokus auf eine Vereinsgründung, sondern das hat sich ergeben aus meiner persönlichen Geschichte. Und so geht es den anderen Mitgliedern bei uns in der Regel auch. So sind wir in den Libanon gekommen. Und dann haben wir da halt die Lage vor Ort gesehen. Und wir haben eben auch die Flüchtlingslager besucht. Und dann hat sich daraus so ganz normal und nachvollziehbar, denke ich, ergeben, dass wir gemeint haben, da müssen wir in dieser Situation jetzt etwas tun. Das war schlicht und einfach die Herangehensweise. Ich denke, so ist es ja bei vielen Vereinen, dass man über persönliche Schiene und persönliche Begegnungen dann plötzlich sich für ein ganz bestimmtes Thema dann entzündet und sich da engagiert. Und so war das halt bei unserem Verein.
Nun ist ja der Libanon selbst auch, ich denke, das kann man schon sagen, ein zerrüttetes Land, ein Stück weit. Man hat das vor ein paar Jahren gesehen, die Explosion im Hafen von Beirut. selbst geschüttelt von bewaffneten Milizen etc. Und dieser Nahostkonflikt, den gibt es ja jetzt auch nicht erst seit letztem Jahr. Wir schreiben das Jahr 2023. Mhm. Unter Flüchtlingslagern stellen wir uns ja oft große Zeltstädte vor. Wie sehen denn die Flüchtlingslager im Libanon aus? Das werden ja kaum jetzt noch Zeltstädte sein.
Ja, nee, das sind natürlich keine Zeltstädte mehr. Die heißen schlicht und einfach Flüchtlingslager, weil damals 1949 diese UNRWA, diese internationale Hilfsorganisation für die palästinensischen Flüchtlinge in den arabischen Aufnahmeländern, aber auch in der Westbank und in Gaza gegründet worden sind. Und damals hat die UNRWA von diesen Aufnahmeländern schlicht und einfach Territorium gepachtet. Und übrigens auf 99 Jahre, also wir haben inzwischen 75 Jahre Nakba, die 99 Jahre nähern sich langsam. Und auf diesem Gelände, praktisch auf diesem abgegrenzten Gelände, wurden damals zunächst schlicht und einfach Zelte errichtet. Später haben die Leute dann angefangen, mit Stein und Wellblech kleine Häuschen zu bauen. Und inzwischen kann man sagen, es sind schlicht und einfach Stadtteile, beengte, überbevölkerte Stadtteile im Libanon, die auch eine ganz konkrete Außengrenze haben, die teilweise auch von einem libanesischen Armee bewacht wird, also wo man nur mit offizieller Erlaubnis rein kann und raus kann sozusagen. Insofern beschreibt das eigentlich diese feste Umrandung dieser Lager. Und da leben eben vor allen Dingen palästinensische Flüchtlinge. In manchen Lagern leben auch syrische Flüchtlinge oder jetzt eben aus Syrien natürlich oder auch manchmal arme Libanesen. Also ist aber natürlich die große Mehrheit der in den Lagern Lebenden sind palästinensische Flüchtlinge. Und dort ist eben auch diese internationale Hilfsorganisation UNRWA dann vor Ort tätig und verantwortlich für die Infrastruktur und für die Bildung und für medizinische Versorgung und solche Dinge. Aber das reicht halt nicht und deshalb haben wir gemeint, wir müssen ein bisschen noch dazu beitragen.
Und das muss man sich ja schon auch vorstellen. Also was Ingrid gerade gesagt hat, das sind mittlerweile 75 Jahre. Das ist, wie gesagt, einer der längst andauernden Konflikte, klingt jetzt auch eher verharmlosend. Das ist mehr als nur ein Konflikt. Also es ist schon wirklich brutal. Und nach all diesen vielen Jahrzehnten ist die Situation vor Ort immer noch so dramatisch. Mhm. Und speziell auch im Libanon ist sie besonders dramatisch. Also ich will jetzt nicht eins gegen das andere aufrechnen und sagen, da ist es im Ranking noch dramatischer als woanders. Aber die Situation, ein Dreivierteljahrhundert nach der Fluchtbewegung und nach der Aufnahme der Menschen im Libanon. Also es ist schon bezeichnend genug. Also wie vergessen in weiten Teilen auch genau diese Region dann ist, dass dann immer wieder schöne Worte gefunden werden, hin und wieder, aber im Prinzip alles dann hinter dem Rücken auch in weiten Teilen abläuft. Und dann braucht es solche private Organisationen wie euren Verein, der dann versucht hat, mit den Möglichkeiten, die man hier vor Ort hat, das ist schon alles bezeichnend und oft auch zynisch genug.
Also es ist ja sehr unterschiedlich in den verschiedenen Aufnahmeländern. Also Jordanien zum Beispiel hat den 48er Flüchtlingen die Staatsbürgerschaft gegeben. Ja. Die sind quasi den Jordaniern gleichgestellt. In Syrien hatten sie auch ein gutes Auskommen. Sie konnten alle Schulen besuchen, wurden in alle Krankenhäuser aufgenommen, konnten alle Berufe erwerben, konnten Wohneigentum erwerben. Es ist nun gerade der Libanon, der aufgrund seiner religiösen Inhomogenität und der diffizilen Verteilung der Macht zwischen diesen verschiedenen Religionsgruppen, es meint, sich nicht erlauben zu können, diese ungefähr 10% palästinensischen, also die registrierten Flüchtlinge palästinensischen aufzunehmen und fürchtet dadurch dieses gesamte sowieso und in so einem zweifelhaften Konsens austarierte Gleichgewicht über den Haufen zu werfen, was natürlich in keiner Weise rechtfertigt sieht, aus von Arbeitsmöglichkeiten auszuschließen, sie nicht in die libanesischen Krankenhäuser zu lassen, in die libanesischen Schulen und dergleichen. Das ist natürlich auch völkerrechtswidrig. Das entspricht nicht der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber so mal als Hintergrund, um zu verstehen, was den Libanon, was das für ihn bedeutet. Und er sieht eben das Bestreben der internationalen Gemeinschaft, dass die Flüchtlinge möglichst in den Aufnahmeländern verbleiben sollen und die Aufnahmeländer, die ja für den Konflikt in dem Sinne nicht verantwortlich sind, also für die Vertreibung auf jeden Fall der palästinensischen Flüchtlinge, dass die halt das bitte zu regeln haben, was aber eben eigentlich andere regeln müssten.
seit so langer Zeit. Das heißt, wir sprechen da nicht mehr von Personen, die seit Jahren im Flüchtlingslager leben, sondern im Prinzip ja schon von mehreren Generationen, ja, so die dort auch geboren werden, aufwachsen und so weiter und so fort. Heute mit dem Thema Nakba und mit meinen zwei Gästen Ingrid Rumpf und Lothar Heuson. Wir hatten es über die Flüchtlingslager, die palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon. Und wir hatten es darüber, dass diese Flüchtlingslager seit Jahrzehnten bestehen und die Leute auch seit mehreren Generationen schon dort leben, im Flüchtlingsstatus. Was macht das mit den Menschen? Was macht das über die Generationen hinweg mit den Menschen? Und was ist denn, was ist die Perspektive oder das, wie sieht der Alltag aus? Was ist das Dringendste, was diese Menschen dort benötigen?
Also ein ganz großer Einbruch kam für die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon erstmal nach dem Bürgerkrieg, als sich dann die libanesischen Parteien und die libanesische Regierung eigentlich einig war, die Palästinenser, die sie als mitverantwortlich oder eigentlich hauptverantwortlich für den Bürgerkrieg gemacht haben, versucht haben, weitgehend aus dem gesellschaftlichen und aus dem gesellschaftlichen Leben des Libanon auszuschließen. Das heißt, sie dürfen in allen akademischen Berufen bekommen sie keinen Arbeitsplatz außerhalb der Flüchtlingslager. Sie dürfen auch sonst in nur ganz wenigen Berufen arbeiten, also als Hilfsarbeiter in der Baubranche oder als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft. Also sie können eigentlich im Prinzip nur in den Flüchtlingslagern legal arbeiten. Ein weiterer Einbruch kam jetzt vor, das war 2019, seitdem geht es mit dem Libanon ja absolut bergab. Seitdem ist also eine Inflation in einem Ausmaß, was unvorstellbar ist im Libanon, weil die Banken haben halt auch nicht so agiert, wie man das von Banken zu erwarten hat. Es war sehr viel Geld noch bis dahin vorhanden von Auslandslibanesen, die immense Zinsen dort gekriegt haben. Und dann hat man gemerkt, das System funktioniert nicht mehr. Es fing an zu wackeln. Und die Auslandslibanesen und andere Anleger haben ihre Gelder abgezogen. Und dann war die Lira, die libanesische Lira, im freien Fall. Das ist eine Inflationsrate von jetzt über 90%. Das bedeutet, dass die Leute überhaupt aber auch keine Arbeit mehr haben. Das bedeutet, dass sie kein Einkommen haben. Das bedeutet, dass alles wahnsinnig teuer ist. Lebensmittel, Fahrtkosten zum Beispiel. Schüler, palästinensische Flüchtlinge können, wenn sie die UNRWA-Schule oder das Gymnasium nicht gerade im Lager haben, sondern wenn das außerhalb des Lagers ist, bedeutet es, dass die mit irgendwelchen Verkehrsmitteln zu dieser Schule fahren müssen. Das können sich aber die Familien nicht erlauben, weil sie keinerlei Einkommen haben. Und selbst wenn man einen Job hat als Hilfsarbeiter oder dergleichen, dann gibt man praktisch schon ein Drittel bis die Hälfte gleich wieder aus, um nur zu seinem Job hinzukommen, wenn man ihn nicht gleich neben der Tür hat. Und ich meine, jeder Job im Flüchtlingslager ist sowieso prekär. Also wenn man einen ordentlichen Job finden will, dann geht es sowieso nur außerhalb der Flüchtlingslager. Das hat natürlich zur Folge, dass die Bildung zunehmend beeinträchtigt sind, dass zunehmend Schulabbrecher und Schulabbrecherinnen im Libanon unterwegs sind, weil Eltern natürlich ihre Kinder auch dann auf die Straße schicken oder die Kinder meinen, sie müssen gucken, wie sie irgendwie Geld anschaffen können, indem sie Wasser verkaufen, auf irgendwelchen großen Straßen an die vorbeifahrenden Autofahrer. Das bedeutet aber eben auch, dass sie die Krankenhäuser und Arztkosten überhaupt nicht mehr bezahlen können. Das wird zwar zum Teil von dieser UNRWA, dieser internationalen Hilfsorganisation übernommen, aber eben nur zum kleinen Teil und der Rest muss selbst aufgebracht werden. Chronische Krankheiten sowieso können gar nicht mehr behandelt werden. Und die Arbeitslosigkeit unter Palästinensern, die ist bei 60-70%. Also was sie arbeiten, das ist praktisch prekäre Arbeit und keine andere. Es gibt vielleicht, man kann schätzen, dass 5% vielleicht der palästinensischen Flüchtlinge eine richtige Arbeit haben mit Versicherung und allem, was so dann normalerweise dazugehört, auch Kündigungsschutz und dergleichen. Und das sind die Palästinenser und Palästinenserinnen, die bei den Hilfsorganisationen arbeiten, die also einerseits bei dieser internationalen Hilfsorganisation UNRWA arbeiten und die andererseits bei privaten NGOs, so wie es unsere Partner sind, die dort das Glück gehabt haben, eine Arbeit zu finden. Was ich als Zahnarzt, als Zahnärztin, als Zahnarzthelferin, als Erzieherin, als Kindergarten, also als jemand im Kindergarten, als Sozialarbeiterin, als Ärztin, im psychologisch-psychiatrischen Bereich sind sie auch sehr aktiv, also als Naja, wobei man sagen muss, die Psychiater und Psychologen, die kommen schon, die sind aus dem Libanon, weil in der Regel Palästinenser diese Ausbildung nicht haben. Aber die meisten, und das ist auch ein Anliegen unserer Partner, die meisten Angestellten sind palästinensische Flüchtlinge und dort haben die eben einen sicheren Arbeitsplatz. Aber die Masse der palästinensischen Flüchtlinge, die sind wirklich in einem ganz desolaten Zustand zurzeit.
Das bedeutet auch, dass Sie mit Ihrem Verein ja mehr oder weniger die ja Direkthilfe leisten oder können Sie auch daran arbeiten, perspektivisch was zu verbessern? Also können Sie ein Stück weit in die Zukunft schauen und dort den Ausblick verbessern der Leute?
Ja, also wir haben natürlich in den letzten Jahren aufgrund dieser dramatischen Entwicklung wiederholt auch Notfallhilfe geleistet, also in Form von Essenspaketen, in Form von Kleidung meinetwegen. Wir haben auch mal Zuschüsse zum Beispiel für Transportkosten in die Schule dann dazugegeben. Aber unser Hauptanliegen ist natürlich unsere schon langfristig laufenden Projekte und das sind zum Beispiel Nachhilfekurse für Grundschülerinnen und Grundschüler. Oder das sind Förderkurse für beeinträchtigte, psychisch beeinträchtigte Mädchen oder das sind der Unterhalt von Zahnarztpraxen, von zwei Zahnarztpraxen oder das sind die Gehälter von Sozialarbeiterinnen, die da eben eine gute Sozialarbeit machen und die Freizeitprojekte anbieten und die Familien beraten und begleiten und in den schwierigsten Situationen ihnen beistehen. Also auch über Patenschaften zum Beispiel. Wir haben auch so ein Patenschaftsprojekt, neben unseren für alle sozusagen gedachten Projekten, aber auch diese individuelle Hilfe. Und tatsächlich muss man sagen, dass es wirklich gelungen ist, auch dem einen oder anderen Kind eine Ausbildung wirklich zu ermöglichen und ihm auch eine Chance damit zu eröffnen, im Libanon vielleicht doch, wenn auch vielleicht illegal, einen Job außerhalb des Flüchtlingslagers zu bekommen oder von mir aus, wenn dann auch im Ausland, in den arabischen Nachbarstaaten zum Beispiel oder wenn sie es dann zu uns schaffen, was natürlich wieder nochmal ein neues Problem ist und vielleicht auch nicht immer so gedacht. Also wir würden uns natürlich auch wünschen, wenn Sie Ihre Ausbildung und Ihre Fähigkeiten, die Sie haben, vor Ort einsetzen können und eben auch Ihrer Gemeinschaft dann helfen und Sie fördern können bei Ihrer Entwicklung für die Zukunft, um eben auch eine Zukunft zu schaffen. Also insofern, und solche Dinge sind uns sehr wichtig und auf die fokussieren wir natürlich also sehr stark, aber es gibt natürlich immer wieder Fälle. Jetzt sind eben auch so militärische Auseinandersetzungen in einem der größten Flüchtlingslager in Ain el-Helwe. Das bedeutet, dass ich glaube 80% der dort lebenden Menschen sind geflohen, einfach wieder rausgeflohen zu irgendwelchen Verwandten, sind in irgendwelchen UNRWA-Schulen untergebracht, in anderen Schulen. Also da ist natürlich wieder gefragt, irgendwie Notfallhilfe. Aber wir sind im Moment auch ein bisschen knapp gerade. Also es ist halt auch nicht immer möglich, was man gerne möchte.
Ja, Sie haben gerade Patenschaftsprojekte angesprochen. Wie funktioniert das?
Also unsere Partnerorganisation, die hat sich aus einem Waisenhaus entwickelt. Also schon, die hat sich 1976 gegründet und bis 1982 hat sie die Kinder in einem Waisenhaus untergebracht und die wurden dann betreut von Sozialarbeiterinnen. Und dann gab es wieder ziemlich heftige Auseinandersetzungen im Rahmen des Bürgerkriegs. Ich will das jetzt nicht im Detail erzählen, aber da waren wieder ganz viele Waisenkinder, die versorgt werden mussten. Und unsere Partner haben sich überlegt, also das Beste eigentlich auch in den arabischen Ländern ist es, wenn Kinder in Familien aufwachsen und nicht isoliert in einem Waisenhaus. Das ist einfach nicht die Tradition, die man dort hat. Und deshalb haben sie sich überlegt, also wir suchen Familienangehörige, Onkel, Tanten, Oma, Opa, die bereit sind, diese Kinder aufzunehmen. Und dafür kriegen sie einen kleinen Beitrag von uns. Und daraus hat sich dieser Gedanke entwickelt. Und die haben inzwischen ungefähr 1000 oder über 1000 Patenkinder, die von allen möglichen Organisationen unterstützt werden. Also ich glaube, wir haben vielleicht 140, schätze ich jetzt mal so grob. Aber auch andere Organisationen, also es gibt auch in Frankreich, Finnland, Italien, Japan, also es gibt in USA, es gibt also etliche Organisationen außer uns zum Glück, die mit unseren Partnern zusammenarbeiten und die eben auch solche Patenkinder, aber eben auch Projekte unterstützen.
Wie an so vielen Stellen fragt man sich ja irgendwo auch, was sagt die UNO dazu oder die Vereinten Nationen? Denn diese Situation wäre ja sicherlich nicht der Plan, dass es so kommt.
Nein, das ist richtig.
Warum Passiert ja. da so wenig oder nichts?
Ja, also es gibt, dazu müsste natürlich erstmal eine Institution da sein, die sich politisch verantwortlich fühlt, dafür dieses Flüchtlingsproblem zu lösen. Also es gibt ja, wie ich gesagt habe, schon diese Hilfsorganisation UNRWA, aber die ist ausschließlich für die Versorgung der Flüchtlinge zuständig. Also das ist eine rein quasi karitative, aber ohne irgendeinen politischen Auftrag ausgestattete Einrichtung. Aber es wurde damals im Rahmen der Rückkehrresolution Ende 1948, damals wurde auch eine sogenannte Schlichtungskommission mit, da waren glaube ich jetzt Frankreich, USA und die Türkei drin, die wurden damit beauftragt, diese Rückkehrresolution umzusetzen. Aber diese Kommission, die hat zwar teilweise fleißig gearbeitet und hat auch das ganze Eigentum und Wohneigentum, Landeigentum und dergleichen der palästinensischen Flüchtlinge kartografiert, also im heutigen Israel sozusagen. Also da hätte man tatsächlich viel Material, um da vielleicht auch Entschädigung zu leisten. Aber diese Einrichtung, die arbeitet nicht mehr. Also die gibt es zwar noch auf dem Papier, aber sie arbeitet nicht mehr. Das heißt, es gibt für die palästinensischen Flüchtlinge überhaupt keine Institution bei den Vereinten Nationen, die für die Umsetzung also und für den Schutz und für die Lösung des Flüchtlingsproblems nötig ist. Das ist ja zum Beispiel in der Genfer Flüchtlingskonvention, gibt es Schutz und Lösung des Problems auf der anderen Seite und Versorgung auf der einen Seite oder auf der einen oder anderen Seite. Genau, diese beiden Punkte müssen erfüllt sein und das ist bei den palästinensischen Flüchtlingen nicht erfüllt. Da gibt es eben nur diese Hilfsorganisation. Und trotzdem fallen die palästinensischen Flüchtlinge nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention. Also ist auch der UNHCR, der Hohe Flüchtlingskommissar, ist ebenfalls nicht für die zuständig. Das heißt, dieses Problem schwelt sozusagen völlig ungelöst und völlig unadressiert bei den Vereinten Nationen. Und das ist natürlich auch ein spezielles Problem, was dazu führt, dass es da nicht vorwärts und nicht zurückgeht.
Und wenn es keinen politischen Willen gibt, wenn das im Prinzip keine Brisanz hat, also obwohl es genug Brisanz hat, wir haben es ja gerade gehört, was es auf der Alltagsebene bedeutet im tagtäglichen Leben der Menschen dort, aber wenn sich niemand auf irgendeine Art und Weise mandatiert, sich politisch engagiert, dann haben wir genau die Situation, dass es weiter schwelt, schwelt, schwelt.
Es steht also jetzt nicht direkt eine Lösung im Raum, ja, wie im gesamten Nahostkonflikt ja keine Lösung im Raum steht. Heute mit dem Thema die Nakba, die Katastrophe. Und es hat tatsächlich vor einigen Jahren der recht bekannte Journalist Dennis Yücel mal gemeint, man könne als Deutscher zu allem und jedem eine Meinung haben, aber als Nachfahre des Tätervolkes sollte man doch bitte zum Nahostkonflikt die Klappe halten. Durchaus polemisch hat er das gesagt, hat auch ein Stück weit was Nachvollziehbares. Jetzt wird es trotzdem thematisiert heute Abend im Bürgerhaus Mitte. Was sagt man dazu und worum wird es denn heute Abend tatsächlich auch gehen im Bürgerhaus Mitte?
Also wir wissen, 75 Jahre Staatsgründung Israel hat sich in diesem Jahr gejährt zum 75. Mal. Das wird würdig begangen, es wird gefeiert, es wird darüber erzählt, es wird kommt in allen Medien und in der Presse und überall. Aber begleitet davon war die Nakba, so nennen die Palästinenser ihre Flucht und Vertreibung 1948 und heißt die Katastrophe. Und dieses Thema wird nicht nur nicht thematisiert, sondern es wird geradezu tabuisiert. Das ist natürlich vor dem Hintergrund unserer deutschen Geschichte auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil natürlich haben wir, und ich zähle mich auch dazu, die israelische Sichtweise und die Identifizierung auch damit, das war eigentlich Teil unserer Sozialisation, also meiner Sozialisation auf jeden Fall. Und natürlich ist es insofern klar, dass wir den Fokus immer mehr auf diese israelische Perspektive gerichtet haben. Aber durch meine Arbeit und durch die Begegnung mit den palästinensischen Flüchtlingen und weil ich natürlich hier verständlich machen will auch und muss, warum sie diese Identität haben und diese Geschichte haben, da gehört natürlich dazu, auch über die Nakba trotz aller Widerstände zu berichten. Und es ist einfach Fakt, dazu haben schon im großen Umfang in den 80er Jahren, im großen Umfang die, in den 80er Jahren die israelischen Historiker, die neuen, sogenannten neuen Historiker gerade beigetragen. Die haben wirklich darüber berichtet, was ist passiert damals 1948, was ist passiert, bevor der israelisch-arabische Krieg ausbrach. Da wurden nämlich schon praktisch die Hälfte aller palästinensischen Flüchtlinge aus dem jetzigen israelischen Staatsgebiet vertrieben. Da wurden auch schon Städte, also die palästinensischen Städte erobert. Jaffa, was eigentlich für den arabischen Staat vorgesehen war, war damals schon entvölkert. Es wurde auch schon Territorium erobert, was eigentlich für den arabischen Staat vorgesehen war. Erst dann, Mitte Mai 1948, als dann der Staat Israel ausgerufen wurde und ein Tag darauf die arabischen Armeen einmarschiert sind, erst dann begann der israelisch-arabische Krieg, in deren Verlauf dann sozusagen die Verfolgung, die Vertreibung weiter geführt wurde, so dass damals 80% der Palästinenser im heutigen Staatsgebiet Israels aus dem heutigen Staatsgebiet Israels eben vertrieben worden sind in die Nachbarländer und in die Westbank und nach Gaza. Und darum geht es heute Abend. Und ich denke, dieses Thema hat auch ein Recht, bei uns in der Öffentlichkeit diskutiert zu werden, weil es ist letztendlich eine der Folgen des Holocaust, dass eben durch die Staatsgründung Israels es dann auch zu dieser Vertreibung der palästinensischen Flüchtlinge gekommen ist. Und insofern, denke ich, kann unsere Verantwortung auch nicht nur bei israelischen Interessen stehen bleiben, sondern sie muss auch die weiteren Folgen mit im Auge haben. Das hat nichts damit zu tun, dass man die Existenz Israels in irgendeiner Weise in Frage stellt. Das ist für mich völlig klar, oder es ist für unseren Verein auch völlig klar. Aber es gehört eben dazu, diese Seite der Geschichte und auch mit in die Öffentlichkeit zu bringen. Und da sind wir auch nicht alleine, die dieser Auffassung sind. Und es kann nicht angehen, dass jeder Versuch, darüber zu sprechen und darüber zu informieren, als so in die Nähe des Antisemitismus gerückt wird und sozusagen verunglimpft wird, wie wir das ja mit unserer Nakba-Ausstellung erlebt haben in den vergangenen 15 Jahren, seitdem sie unterwegs ist. Zuletzt, zu guter Letzt, dann eben hier auf dem Kirchentag ein Verbot, obwohl wir immer die Ausstellung dort zeigen konnten, dass wir genannt werden im Antisemitismusbericht des Landes Baden-Württemberg, obwohl das Land Baden-Württemberg die Ausstellung gefördert hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch die Kirche, die jetzt die Ausstellung verbietet, hat die Ausstellung 2008 gefördert. Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat der Ausstellung bescheinigt, dass sie geeignet ist, diese Problematik ins Bewusstsein, diesen anderen Blick eben ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Und dann steht man heute da und wird als Antisemit verunglimpft. Also das kann nicht sein. Und das müssen wir eben, da müssen wir eben dagegen auch anarbeiten und dagegen aufklären sozusagen.
Weil auch der Ausgangspunkt, also auch das ist eine Logik, die hier ja sehr gerne immer ins Spiel gebracht wurde, zumindest mal ab und zu noch immer wird. Das war ja kein menschenleeres Land, in das die ersten Einwanderungsbewegungen spätes 19. Jahrhundert gekommen ist. Also von wegen ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land, wie es mal in der britischen Diskussion hieß. Von wegen, dort lebten natürlich Menschen. Aber aus der europäischen Wahrnehmung, aus der europäischen Perspektive war es immer, ich habe das mehrfach gesehen, auch als Reiseberichte im 19. Jahrhundert, Steine, Sand, Wüste, menschenleer. Nein, da lebten Menschen. Sie hatten nur im europäischen Sinne nicht den Status eines Volkes, einer Nation. Und also von daher diese ersten Einwanderungsbewegungen, natürlich dann im 20. Jahrhundert nochmal verstärkt, hatte zur Konsequenz, dass die Menschen, die dort lebten, die Bevölkerung dort lebten, halt immer mehr quasi zurückgedrängt wurde, was dann letztendlich den Höhepunkt fand in den Jahren 47, 48, dann auch mit der Staatsgründung Israels, was ja übrig geblieben ist, wissen auch viele nicht. Wenn hier immer vom Judenstaat die Rede ist, dieser Judenstaat hat eine 20% Bevölkerung, die aus Palästinensern besteht.
Also und das wird ja auch Thema sein heute Abend.
Das wird Thema
Abend,
heute
also
Abend natürlich auch sein.
Einerseits auch dieses ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Oder auch dieser Mythos von David gegen Goliath, ja, auch ja, das, ja. Das ist, kann man alles schwarz auf weiß überall in historischen Werken und von Historikern nachlesen. Oder auch die Palästinenser, die wurden von ihren arabischen Nachbarn, von den Führern der arabischen Nachbarstaaten aufgefordert, das Land zu verlassen, um dann mit den siegreichen Armeen wieder zurückzukehren. Also da gibt es eine ganze Reihe von Mythen,
mit denen man da beschäftigt ist.
Die wir eben auch mit dieser Ausstellung einfach auflösen wollen.
Und das ist eine durchaus kontroverse Diskussion heute Abend, wahrscheinlich vorausschauend.
Wäre schön.
Was ich mich natürlich frage auch, oder was sich viele Menschen wahrscheinlich fragen, die Ausstellung wurde ja jahrelang gezeigt und war offenbar in Ordnung, das auch zu zeigen. Jetzt wurde das Zeigen wohl verboten auf dem evangelischen Kirchentag. Ich frage mich, hat da jetzt ein Wandel im Diskurs stattgefunden, im Sinne von, das geht im Jahr 2023 nicht mehr, was davor ging? Oder ging es auch davor schon nicht und es wird jetzt nur mehr hingeschaut auf solche Sachen? Warum? 2019 hat der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg Blume gefordert, die Ausstellung zu überarbeiten oder zu erneuern. Ist das der Diskurswandel gewesen oder woran liegt das jetzt?
Also bevor du da nochmal eine Stellungnahme... Also es war nie so. Also zu keinem Zeitpunkt, seit die Ausstellung in Ulm damals das erste Mal gezeigt wurde, dass es immer nur mit Frohlocken wahrgenommen worden ist. Endlich wird auch ein Thema, über das man so selten in der Öffentlichkeit geredet hat, wird doch endlich mal von der Gruppe aufgearbeitet, wird von der Gruppe dargestellt. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den ersten Tag, an die Ausstellungseröffnung damals im Einsteinhaus. Und in der Ecke am dem Nachmittag, abends war die Ausstellungseröffnung, saß die Ulmer Gruppe der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, um eine Presseerklärung gegen diese Ausstellung zu formulieren. Und das, während die Ausstellung gezeigt wurde in Ulm, damals ist es auch immer wieder begleitet worden, eben von, vor allen Dingen von dieser Seite, Deutsch-Israelische Gesellschaft, wir können nachher auch noch über andere Gruppen, die da sehr aktiv sind, reden. Und in all den Veranstaltungen danach, ich habe politische Bildung an der Volkshochschule gemacht und da war es natürlich selbstverständlich klar, man beschäftigt sich mit allen möglichen, auch kritischen Regionen dieser Erde, gerade in dem Bewusstsein, also die VH im Geiste gegründet von Inge Scholl, also der Weiße Rose Tradition, und dann wurde uns im Prinzip das, was Ingrid Rumpf gerade gesagt hat, auch unterstellt, wir seien quasi eine antisemitische Organisation. Ich kann dazu nur sagen, natürlich haben wir als Deutsche, Matthias, du hast es am Anfang nochmal gesagt, haben wir als Deutsche eine Verantwortung. Eine Verantwortung, also haben wir lange genug auch als junge Leute schon dafür gekämpft, dass es endlich mal wahrgenommen wird, für das, was während des Nationalsozialismus passiert ist. Und hier sind wir das Täter, also wirklich buchstäblich das Täterland. Das steht doch überhaupt außer Frage. Ich habe mal eine Veranstaltung gemacht mit Felicia Langer, jüdische Israelin, die damals erst in Israel gelebt hat, dann in Israel nicht mehr leben konnte, weil man ihr das Leben quasi zur Hölle gemacht hat, weil sie unter anderem auch als Anwältin gearbeitet hat für Palästinenserrechte, Staatsbürger Israels, und die dann ausgerechnet, nachdem sie den Holocaust überlebt hatte, nach Deutschland emigriert ist. Aber ich habe die Veranstaltung mit ihr gemacht, das war brechend voll im Club Orange damals, und dann kam natürlich auch die Frage auf, was ist denn das Vermächtnis, was ist das Vermächtnis für uns als Deutsche? Heißt es die unbedingte Solidarität mit Israel? Das, was sie damals gesagt hat, werde ich nicht vergessen. Und das ist auch für mich nicht erst an dem Tag, aber nochmal bestätigt worden, die Leitschnur. Sie hat damals gesagt, für euch in meiner Einschätzung ist das Vermächtnis aus dem Faschismus, aus dem Nationalsozialismus, sich überall dort zu engagieren, wo Menschenrechte verletzt werden, wo Menschenrechte mit den Füßen getreten werden. Und mit Verlaub, die Menschenrechte seit 1948 sind eine internationale, ein internationaler Fortschritt, und sie enden nicht an den Grenzen Palästinas. Und das ist so das, dass man immer sehr schnell dann in den Antisemitismus, in diese Antisemitismus-Ecke gestellt wird. Aber es geht um die Verteidigung und die Wahrung von Menschenrechten, die nicht aufgrund der deutschen Vergangenheit, wie gesagt, an den palästinensischen Grenzen endet.
Ja. Das heißt aber, dass die Ausstellung auch damals schon den Antisemitismusvorwurf auf sich gezogen hat, beziehungsweise
nicht so ausgeprägt. Also sie hat seit 2010, also Ulm war ja auch relativ, also Ja, in Ordnung soweit. Man soll sich ja auch, auseinandergesetzt werden. Klar. Es soll ja gestritten werden. Also das ja, ist ja wohl klar. Aber eben dieser Vorwurf des Antisemitismus, der fing langsam an, ab 2010 eigentlich so richtig Fuß zu fassen. Und gut, also
früher hieß es eher so einseitige Darstellung und sowas. Aber diese massive, sag's mir jetzt wirklich mal, diese Keule, die da ins Spiel gebracht wird, es sei antisemitisch, das ist so eine Geschichte, die jetzt in den letzten Jahren sehr massiv und flächendeckend
genutzt wird. Und da sind ganz unterschiedliche Gruppierungen dabei. Ne? Also wir hatten das in München, da war es die Grüne Jugend und die Linksjugend, die da und jüdische Studentenvereinigungen zum Beispiel. Auch dein e.V., der Leo Zuhari, wird da jetzt die schöne andere Ausstellung, die natürlich die Mythen alle pflegt, im Zusammenhang mit der Staatsgründung Israels. Die Ausstellung 1948 heißt sie. Die waren massiv unterwegs gegen die Ausstellung, weil die in einer Schule, in der Montessori-Schule in München gezeigt wurde. War ein ganz erfolgreiches Projekt. Die Schüler waren begeistert, die haben sich total engagiert und haben sich von niemandem reinreden lassen. Aber ich habe immer gedacht, also schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Und es wurde aber tatsächlich immer noch wieder schlimmer. Ja. Und ich meine, was natürlich fast den Boden ausschlägt, ist sowas, wenn so eine Ausstellung genannt wird im Antisemitismusbericht unter der Überschrift anti-israelischen Antisemitismus oder so, ich weiß es genau, den Titel nicht, bekämpfen. Und Herr Blume als Autor dieses Berichts selber sagt, die Ausstellung sei nicht antisemitisch. Also was hat sie in diesem Bericht verloren? Und um nochmal die Überarbeitung oder Erneuerung der Ausstellung, was immer gefordert wird von uns. Wir haben von niemandem einen Auftrag gekriegt. Das war keine Auftragsleistung, diese Ausstellung, sondern wir haben die Ausstellung als eine Welt vereint mit unserem, was uns wichtig ist, was wir, über was wir informieren wollten, die Bevölkerung, von dem wir annehmen oder überzeugt sind, dass es nicht bekannt ist. Also frag mal einen, auch politisch Interessierte, was ist die NAGPA? Da guckt er dich ganz überrascht an, weil auch politisch Interessierte wissen das nicht. Und deshalb war das unser Ansatz, das bekannt zu machen. Nichts anderes. Und das ist allein auf unserem Mist sozusagen gewachsen. Das haben wir alles selber finanziert, also mit ein paar Zuschüssen von der Kirche und vom Land Baden-Württemberg. Und es kann keiner daherkommen und von uns verlangen, wir müssen dies noch reinbringen und das noch reinbringen und überhaupt das ganze Ding erneuern. Also es ist eine völlig überzogene Forderung, die auch der Förderung von früher ja völlig widerspricht.
Also. Und vielleicht muss man auch nochmal, wenn ich gerade laufe, nochmal darauf hinweisen, weil du vorhin so gesagt hast, Ingrid, und die israelischen neuen Historiker und jungen Historiker sind auch schon eine Weile her, Ilan Pappe, ich erinnere mich sehr gut, also der ein Buch rausgebracht hat, die ethnische Säuberung Palästinas, der lebt mittlerweile schon lange nicht mehr in Israel, weil ihm das Leben dort unmöglich gemacht wurde. Das gilt auch für andere Historiker, die dann versucht haben, spät, zum Teil Jahrzehnte nach der Staatsgründung Israels, überhaupt erstmal in die Geschichte einzusteigen. Auch
als
dieser
die Archive damals geöffnet wurden.
Und als die Archive auch geöffnet wurden. Und was die innerhalb für Brutalitäten buchstäblich an gesellschaftlicher Ausgrenzung, an Diskriminierung in Israel selbst erlebt haben, das spottet auch in jeder Hinsicht der Beschreibung. Also dieses Thema, wie gesagt, man kann es von der israelischen Staatspolitik natürlich nachvollziehen, man kann es erklären, man kann es auch im Sinne von, kann ich dafür die innere Logik verstehen, dann kann man das nachvollziehen, aber das ändert nichts an den geschichtlichen Tatsachen, dass die eben auch zu dieser Weltsicht gehören und auch ein Teil der politischen, der gesellschaftlichen Entwicklung sind.
Dass die wenigsten Leute in Deutschland mit dem Begriff der Nakba etwas anfangen können, da sind wir uns sicherlich einig, da ein riesiges Unwissen drüber herrscht. Und wir haben jetzt fast eine Stunde darüber gesprochen und auch jetzt zuletzt über die Nakba-Ausstellung gesprochen, die auf dem Kirchentag, auf dem Evangelischen nicht mehr gezeigt werden durfte, die große Kritik auf sich gezogen hat. Und ja, wir haben uns jetzt gerade gefragt, ist der Kern des Problems so ein bisschen, dass man eine sehr, sehr kontroverse Meinung darstellt, singulär darstellt, ohne auch die Gegenmeinung darzustellen? Oder ist das so ein Stück weit das Problem an dieser ganzen Sache? Und wäre es besser, auch die Gegenmeinung direkt in dieser Ausstellung darzustellen? Oder ist die bessere Lösung, dass die Gegenmeinung in eigenen Ausstellungen durch die Lande tingelt?
Also ich persönlich fände es optimal, wenn es eine Universität gäbe in Deutschland, die sich mal die Mühe machen würde, diese Gesamtzeit um 48, also vorher, nachher, auch dann mit der Vertreibung oder der Flucht oder der Einwanderung der Juden aus den arabischen Ländern nach Israel, wenn die das in die Hand nehmen würde und das wissenschaftlich gut begleitet, wirklich mal darstellen würde. Das wäre eine wunderbare Sache. Aber ich denke, man kann nicht von einem Verein wie wir, der ohne Mittel quasi und aus eigener Kraft und Initiative eine Ausstellung mit einem bestimmten Fokus für seine eigenen Vereinszwecke erstellt, erwarten, dass der diese anspruchsvolle Aufgabe erfüllt. Das kann er nicht. Und es hat seine Berechtigung. Ich fände auch eine Ausstellung über die Flucht, Vertreibung und Einwanderung der Juden aus den arabischen Ländern, finde ich sehr interessant. Wäre wunderbar, wenn es sowas geben würde. Aber wir haben das für unsere Bedürfnisse gemacht und ich finde, das hat seine Berechtigung. Es gibt immer Ausstellungen über bestimmte Aspekte der Geschichte, weil du kannst ja in der Regel sowieso so einen gesamten, da sagt jeder, dies muss noch rein und dies muss noch rein. Das ist sowieso schwierig. Also man muss immer in irgendeiner Weise fokussieren. Und ich denke, wenn man das einbettet mit einer Motivation, und das haben wir auch gemacht, warum wir das so machen und nicht anders, dann hat das einfach seine Berechtigung und das muss jeder aushalten können, finde ich.
Wir haben es gesehen bei der Wehrmachtsausstellung. Okay, also über die Geschichte der deutschen Wehrmacht damals im Angriffskrieg gegen die Sowjetunion ab 1941. Aber da hat er das Hamburger Institut für Sozialforschung damals organisiert und es hat aufgeräumt, auch heftigst bekämpft, aber hat aufgeräumt mit dem Mythos, die Nazi-Wehrmacht hat immer sauber gekämpft. Es war ja nur die SS und die SS-Einsatzgruppen, die verantwortlich waren. Und es hat, indem es diesen Fokus gelegt hat, nicht Ausgewogenheit, was ist denn das für eine Ausgewogenheit, sondern es geht darum, Geschichte tatsächlich auch greifbar zu machen, tabuisierte Themen tatsächlich zu enttabuisieren, dass es damit immer Konflikte gibt. Es liegt auch auf der Hand, weil es interessierte Kreise gibt, die überhaupt kein Interesse daran haben, zu enttabuisieren.
Haben wir das Streiten verlernt als Gesellschaft so ein Stück weit?
Ein bisschen habe ich manchmal das Gefühl und das finde ich eigentlich sehr bedrohlich, muss ich sagen, weil das bezieht sich ja nicht nur, ist ja nicht nur bei dem Thema, das ist ja bei Ukraine-Krieg, ist es ja auch nicht anders.
Sehr wohl, ja, genau.
Also dieses unaufgeregte Herangehen und Zuhören auch andere Meinungen, das hat irgendwie gelitten. Also ich weiß auch nicht, wo...
Also wir, kannst du noch mal sagen, wir erleben es im Augenblick durchaus, jetzt nicht unser Thema, aber am Ukraine-Krieg. Wenn du versuchst, auch ein bisschen was anderes als die augenblickliche offizielle Politik der Bundesrepublik öffentlich zu diskutieren, dann kommst du wirklich buchstäblich in das Trommelfeuer derjenigen, die sagen... Putin-Freund, Putin-Versteher, Putin-Propagandist. Das sind genau die, die vorher sagen, aber wir müssen doch wieder streiten lernen, wir müssen uns doch auseinandersetzen. Aber wenn es dann ernst wird, also in besetzte Themen, da findest du genau im Prinzip, und ich finde das echt dramatisch. Also wir leben hier doch in einem demokratischen System. Es muss doch möglich sein, tatsächlich politische Prozesse politisch zu diskutieren mit unterschiedlichen Positionen. Wir machen hier Ulmer Friedenswochen und kann ja nur sagen, wir haben eine Menge erlebt. Jetzt auch in der Kritik daran, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Darf man das machen? Muss man jetzt nicht für Waffenlieferungen sein? Also sorry, das kann keine Friedensbewegung tatsächlich als Position vertreten.
Wer über das Thema die Nakba heute Abend noch diskutieren will, beziehungsweise sich den Vortrag anhören will, wann und wo und was kostet es?
Um mit dem Letzten zu beginnen, es kostet nichts. Eintritt ist also frei. Und das ist heute Abend mit Ingrid Rumpf, die wir jetzt hier in der letzten Stunde ja auch gehört haben, beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Mitte in der Schaffnerstraße 17 und wird die heutige Abendveranstaltung der diesjährigen Friedenswochen sein.
Dann würde ich sagen, an der Stelle vielen herzlichen Dank, dass Sie beide hier gewesen sind, Ingrid Rumpf.
Gerne.
Vielen Dank und war auch schön. Vielen Dank, Lothar Heusmann.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften und dass wir dieses Thema wirklich auch zum Thema machen durften.
Schönes Gespräch mit.
Ja. Wunderbar. Vielleicht hat ja die eine oder andere Person Lust, noch heute Abend zur Veranstaltung dazuzukommen. In dem Fall wünsche ich noch einen angenehmen Nachmittag, Abend an alle da draußen und würde sagen, bis bald mal wieder in der Plattform. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.